Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Am frühen Nachmittag ist es offiziell. Bundespräsident Steinmeier überreicht Finanzminister Lindner die Entlassungsurkunde. Der FDP-Chef ist nicht mehr Teil der Bundesregierung. Die Ampelkoalition ist Geschichte. Nicht aber die Bundesregierung unter Kanzler Scholz. Er will erst mal weitermachen mit einer Minderheitsregierung. Das Kabinett ist bereits umgebildet. Alle von der SPD und den Grünen bleiben im Amt, plus Verkehrsminister Wissing, der die FDP verlassen hat. Neuwahlen strebt Scholz erst für das Frühjahr an.
Ein Scholz-Vertrauter ist neuer Finanzminister und Nachfolger von Christian Lindner.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehre, Schaden von ihm wenden.
Jörg Kukies, bisher Scholz-Wirtschaftsberater im Kanzleramt, ist der einzige Neue im Bundeskabinett. Hier wird vorher die Ampel endgültig abgewickelt. Am Nachmittag bekommen drei FDP-Minister vom Bundespräsidenten ihre Entlassungsurkunden. Vorher hatte Steinmeier allen Beteiligten nochmal ins Gewissen geredet.
Es ist nicht die Zeit für Taktik und Scharmützel. Es ist die Zeit für Vernunft und Verantwortung. Ich erwarte von allen Verantwortlichen, dass sie der Größe der Herausforderungen gerecht werden.
Der Tag beginnt mit einer Überraschung. Der FDP-Verkehrsminister bricht mit seiner Partei und bleibt im Amt. Zusätzlich zu seinem Job als Verkehrsminister übernimmt er auch noch das Justizressort.
Ich möchte mit dieser Entscheidung keine Belastung für meine Partei sein und habe deshalb heute Herrn Christian Lindner meinen Austritt aus der FDP mitgeteilt.
Der entlassene Finanzminister und jetzt nur noch FDP-Chef Lindner gibt am Tag nach dem Ampelbruch dem Kanzler die Schuld für das Koalitionsende.
Mich macht die Situation, so wie sie sich entwickelt hat, tatsächlich betroffen, weil ich glaube, es hätte eine für unser Land bessere Option gegeben. Und ich habe mich hier in anderen getäuscht.
Der Kanzler macht am Morgen schon wieder ganz normale Termine. Auf einem Treffen mit Betriebsräten erklärt er das Ampelscheitern aus seiner Sicht. Mit dem FDP-Chef seien keine Kompromisse mehr möglich gewesen.
Es gibt Leute, die sind großartig, die sagen immer nach vorne, auf die Barrikade, alles nach mir. Aber die Welt ist nicht so, dass sie sich alles nur nach einem oder zweien richtet, sondern wir müssen schon miteinander auskommen. Wir müssen Kompromisse machen.
Im Kanzleramt empfängt Scholz gegen 13 Uhr den Oppositionsführer Merz. Die Gesprächsthemen der beiden: Wie könnte eine Zusammenarbeit in den kommenden Wochen aussehen und wann soll der Bundestag neu gewählt werden? Zuvor hatte Merz den Bundeskanzler aufgefordert, schneller die Vertrauensfrage zu stellen.
Die Ampel hat keine Mehrheit mehr im Deutschen Bundestag und damit haben wir den Bundeskanzler aufzufordern, und zwar mit einem einstimmigen Beschluss der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, jetzt sofort die Vertrauensfrage zu stellen, spätestens Anfang nächster Woche.
Scholz lehnt diese Forderung ab. Am Abend reist er zunächst zum Europagipfel nach Budapest.
Als dieses Foto entstand, bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages, da waren die Ampelpartner noch guter Dinge. Aufbruch lag in der Luft nach 10 Jahren mit der Großen Koalition. Doch die politische Realität machte die Zusammenarbeit immer mühsamer. Der Krieg gegen die Ukraine und die Folgen, die schwache Wirtschaft und vor allem das fehlende Geld.
Harmonisch fängt vor 3 Jahren alles an. Aus diesem Selfie soll eine Fortschrittskoalition hervorgehen. Doch spätestens mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Haushalt Ende 2023 kommen die Krisen. Immer wieder öffentlicher Streit und Indiskretionen, etwa beim Heizungsgesetz. Das Verhältnis innerhalb der Koalition zunehmend belastet. Gestern Abend zieht Olaf Scholz die Reißleine.
Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Dabei hat die Ampel auch Projekte gemeinsam umgesetzt. Die Erhöhung des Mindestlohns, das Deutschland-Ticket und die Abkehr von russischem Gas infolge des Ukraine-Krieges. Doch vor allem beim Haushalt verhaken sich die Ampelpartner. Am Ende werden die Differenzen immer größer. Ein von Lindner verfasstes Wirtschaftspapier verstehen viele als Scheidungserklärung. Zwar versuchen es Scholz und Habeck noch einmal mit einem Angebot an Lindner, doch dieses beinhaltet unter anderem die Aufhebung der Schuldenbremse. Lindner unterstellt ein abgekartetes Spiel.
Sein genau vorbereitetes Statement vom heutigen Abend belegt, dass es Olaf Scholz längst nicht mehr um eine für alle tragfähige Einigung ging, sondern um einen kalkulierten Bruch dieser Koalition.
Die Grünen bedauern das Ampel aus.
Wir wissen natürlich, dass die Ampelregierung nicht immer den besten Ruf hatte und wir haben uns häufig gestritten. Dennoch will ich sagen, für uns sagen, dass sich das heute Abend falsch und nicht richtig anfühlt.
Zwar hat die Ampel eine Mehrheit ihrer Projekte umgesetzt oder begonnen, doch einige große Vorhaben, etwa bei der Rente, werden wohl nicht mehr kommen.
Wie es nach dem Aus der Ampelkoalition jetzt weitergehen soll, das hat Bundeskanzler Scholz gestern Abend erklärt. Der Weg von seiner angekündigten Vertrauensfrage über die Auflösung des Parlaments bis hin zu einer Neuwahl ist im Grundgesetz festgelegt. In der Geschichte der Bundesrepublik wurde dieser Weg bereits 5-mal beschritten.
Die Voraussetzungen für eine Neuwahl des Bundestags sind im Grundgesetz genau geregelt. Der Bundeskanzler kann im Parlament die sogenannte Vertrauensfrage stellen. Er fragt die Abgeordneten, ob sie seine Politik noch unterstützen. Olaf Scholz hat das für den 15. Januar angekündigt. Bekommt Scholz, wie erwartet, keine Mehrheit der Abgeordneten, kann er den Bundespräsidenten bitten, das Parlament aufzulösen. Der Bundespräsident ist zwar zur Auflösung nicht verpflichtet, er muss aber innerhalb von 21 Tagen eine Entscheidung treffen. Löst der Bundespräsident dann tatsächlich das Parlament auf, müsste laut dem Grundgesetz innerhalb von 60 Tagen ein neuer Bundestag gewählt werden. Nach diesem Zeitplan würde es im Frühjahr Neuwahlen geben. Die Bundesregierung bleibt vorerst weiter im Amt. Allerdings haben SPD und Grüne ohne die FDP keine Mehrheit mehr. Um doch noch Projekte umzusetzen, sind sie auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen. Deutschland hat also bis auf Weiteres eine Minderheitsregierung.
Markus Preis in Berlin. Warum will Kanzler Scholz die Vertrauensfrage erst im kommenden Jahr stellen?
Ja, die offizielle Begründung seinerseits ist, dass es noch Dinge zu erledigen gibt, dass es noch Gesetze gibt, die eine Mehrheit bräuchten, die man noch abarbeiten muss, damit man wirklich geordnet in Neuwahlen gehen kann, beispielsweise den Haushalt oder vielleicht auch bei der Rentenpolitik. Das ist, wie gesagt, die offizielle Seite. Aber viele andere Parteien hier sehen natürlich das im Prinzip als eine Taktik, um Zeit zu gewinnen, um die eigenen Umfragewerte noch ein bisschen zu verbessern und womöglich gar in den Windschatten der Hamburg-Wahl zu kommen. Die findet am 2. März statt. Das ist ja eine Stadt, die Olaf Scholz selber lange regiert hat. Und da gibt es schon die Vermutung, dass man sagt, das ist ein starkes SPD-Ergebnis und jetzt machen wir eine Bundestagswahl.
Ja, aber wo könnte denn Scholz nun die Mehrheiten finden für Gesetzesvorhaben, die eben noch in der Schwebe sind?
Die Hoffnung könnte sich zum einen auf die FDP richten, weil ja einige der Gesetzesprojekte auch eben von der FDP mit ausgearbeitet wurden und es da womöglich noch Interesse gibt, auch noch zu ein paar Entscheidungen zu kommen. Der andere Blick geht sehr stark Richtung Union, einfach weil es womöglich das Interesse geben könnte, gewisse Dinge aus dem Wahlkampf herauszuhalten, zum Beispiel Entscheidungen zur Asylpolitik oder vielleicht auch zur Rente. Aber die Signale, die sind da eher zurückhaltend, dass man da so einfach nicht mitgehen wird.
Vielen Dank, Markus Preis nach Berlin. Wirtschaftsvertreter haben sich heute für rasche Neuwahlen ausgesprochen. Verbände und Unternehmen fordern von der Politik, schnell zu stabilen Verhältnissen zurückzukehren. Sie verweisen darauf, dass durch den Bruch der Ampelkoalition die Unsicherheiten noch größer geworden seien. Auch die Gewerkschaften verlangen bald klare Entscheidungen über die nächsten Schritte.
Die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes fordert nun eine Zusammenarbeit aller verantwortungsvollen Demokraten, so wörtlich, für die dringendsten Entscheidungen für Wirtschaft und soziale Absicherung. Die FDP sei dazu nicht bereit gewesen.
Sie blockiert das Rentenpaket, das Tariftreuegesetz. Wir brauchen jetzt dringend die Krankenhausreform. All das sind Maßnahmen, die eben jetzt fehlen und darauf zurückgehen, dass die FDP seit über einem Jahr blockiert.
Ähnlich sieht das die Vorsitzende des Sozialverbandes VDK. Sie hofft, dass wichtige Sozialreformen jetzt umgesetzt werden.
Und dass auch Themen wie das Behindertengleichstellungsgesetz verabschiedet werden, dass eben die Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit verpflichten soll. Und dann fordern wir natürlich, dass wir bald eine neue, stabile Regierung haben.
Für Unternehmen seien die Unsicherheiten mit dem Bruch der Ampel noch größer geworden, sagt die Deutsche Industrie- und Handelskammer. Die Arbeitgeber fordern eine handlungsfähige Politik. Anhaltende Unsicherheit, wer Deutschland mit welchem Programm regiere, schade dem Wirtschaftsstandort, warnt der Bundesverband der deutschen Industrie.
Fakt ist, dass wir uns im zweiten Jahr einer Rezession, also im zweiten Jahr bei einer Rezession befinden. Fakt ist, dass es uns nicht gelingt, die notwendigen Wachstumsimpulse zu machen.
Der Deutsche Bauernverband fordert einen Politikwechsel, einen Aufbruch. Eine Minderheitsregierung wäre das Gegenteil.
Wir brauchen Lösungen, was den Wirtschaftsstandort Deutschland anbelangt. Zukunftsperspektiven müssen her. Die Bürokratie muss endlich reduziert werden in der Landwirtschaft, in der Wirtschaft.
Wie geht es nun weiter und vor allem wann? Diese Frage eint derzeit Sozial- und Wirtschaftsverbände.
Ampel am Ende und wie weiter? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute ein Brennpunkt im Anschluss an diese Tagesschau und die Talkrunde bei Sandra Maischberger um 21 Uhr. Fragen zum Thema beantworten unsere Berliner Korrespondenten jetzt auch im Livestream bei Tagesschau Together, einem neuen Format auf der Online-Plattform Twitch, an dem sich Nutzerinnen und Nutzer beteiligen können. Das Ende der Ampelkoalition hatte Auswirkungen auch auf ein europäisches Gipfeltreffen in Budapest. Wegen der deutschen Regierungskrise fehlte Bundeskanzler Scholz bei den Beratungen der sogenannten Europäischen Politischen Gemeinschaft. Zur EPG gehören 47 Länder. Sie hatte sich nach der russischen Invasion in der Ukraine 2022 gegründet. Scholz wird aber am Abend in der ungarischen Hauptstadt eintreffen, um an einem Gipfel der 27 EU-Staaten teilzunehmen. Tina Hassel in Budapest, Sie stehen vor dem Parlament, wo zur Stunde die EU-Staats- und Regierungschefs zum Abendessen zusammenkommen. Wie sind die Reaktionen auf das deutsche Koalitionsaus?
Nun, da gab es heute durchaus einige besorgte Stimmen um die politische Stabilität eines so wichtigen Mitgliedstaats, gerade jetzt, wo in Europa politische Führung gefragt ist. EU-Parlamentspräsidentin Metsola hat angemahnt, ohne ein starkes Deutschland könne es kein starkes Europa geben. Der finnische Regierungschef wurde noch deutlicher. Er drängt auf rasche Neuwahlen in Deutschland, denn es brauche eine starke und vereinte deutsche Regierung in Europa. Es drängten zu viele Fragen, die entschieden werden müssten, so Orpo. Interessant fand ich, wie Kommissionspräsidentin von der Leyen nach vorne drängte. Fragen zur deutschen Innenpolitik hat sie regelrecht weggewischt. Die EU müsse jetzt geeint und strategisch agieren, wie bei Corona. Und für mich wirkte das so, als ob sie angesichts der aktuellen politischen Schwäche großer Mitgliedstaaten die Kompetenzen der Kommission ausweiten möchte, eben wie bei Corona.
Nun geht es in Budapest auch um die US-Wahl und die künftige Unterstützung der Ukraine durch die USA. Wie steht die EU zum künftigen Präsidenten Trump?
Ja, genau darum geht es jetzt beim Abendessen, eben um die Frage, wie umgehen mit einem Präsidenten, der die EU ja schon einmal versucht hatte zu spalten. Wie schafft man es, da die Reihen zusammenzuhalten, aber auch die Ukraine weiter zu unterstützen? Präsident Selenskyj war heute in Budapest und er hat noch mal eindringlich vor einer Verhandlungslösung mit falschen Zugeständnissen an Russland gewarnt. Das sei inakzeptabel für die Ukraine und es sei selbstmörderisch für Europa. Eine Botschaft an Gastgeber Orbán, denn der hatte heute einen neuen Kurs gegenüber der Ukraine gefordert, weil die Europäer ohne die USA unter Trump diese Lücke angeblich nicht ausfüllen könnten.
Danke, Tina Hassel, live aus Budapest. Nicht nur beim Ukraine-Krieg wird vom neu gewählten US-Präsidenten Trump ein Kurswechsel erwartet. Der Republikaner hat auch eine schärfere Migrationspolitik angekündigt und deutlich höhere Einfuhrzölle. Am zweiten Tag nach der Wahl laufen bereits die Vorbereitungen für den Machtwechsel im Weißen Haus. Die unterlegene demokratische Kandidatin Harris hatte sich gestern in einer Rede an ihre Anhänger gewandt.
Ihre Niederlage war deutlich. Und doch verbreitet Kamala Harris gestern Abend vor ihren Anhängern Zuversicht. Es sei das grundlegende Prinzip der Demokratie, Wahlergebnisse anzuerkennen.
You have the capacity.
Ihr alle habt die Fähigkeit, außergewöhnlich Gutes zu tun in der Welt. Also an alle, die zuhören, verzweifelt nicht.
Do not despair.
Dies ist nicht die Zeit dafür, sondern Zeit, die Ärmel hochzukrempeln.
This is a time to roll up our sleeves.
Joe Biden wendet sich heute ans Volk, lobt Harris' Wahlkampf als inspirierend und verspricht eine friedliche Übergabe der Macht.
We accept the choice.
Wir akzeptieren die Wahl des Landes. Wie ich oft sagte, man kann sein Land nicht nur lieben, wenn man gewinnt. Man kann seinen Nachbarn nicht nur lieben, wenn man übereinstimmt. Vor dem Trump Tower in New York feiern gestern dessen Fans. Donald Trump selbst hat sich nach Mar-a-Lago zurückgezogen, wo er telefonisch Glückwünsche aus aller Welt entgegennimmt und die Amtsübernahme im Januar vorbereitet. Trump wird mit großer Gestaltungsmacht in seine zweite Amtszeit starten. Die Mehrheit im Senat haben seine Republikaner sicher. Und auch wenn die Auszählung für das Repräsentantenhaus noch Wochen dauern wird, sieht es so aus, als ob auch diese zweite Parlamentskammer in republikanischen Händen bleibt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 8. November.
An der Wetterlage ändert sich noch wenig, aber auflebender Wind erhöht die Chancen auf regionalen Sonnenschein. Heute Nacht gibt's wieder verbreitet Nebel oder Hochnebel. Auf den höheren Bergen und in den Alpen ist es klar und vor allem dort morgen sonnig. Später zeigt sich die Sonne auch in einigen anderen Regionen. Meist bleibt es aber trüb und mancherorts kann es auch etwas nieseln. An der See heute Nacht teilweise nahe 10 Grad, in einigen Berglagen wieder leichter Frost. Im Dauernebel morgen wieder nur niedrige einstellige Werte, an den Alpen bei Sonnenschein immerhin um 15 Grad. Samstag vor allem im Osten und Süden regional sonnig, sonst weiterhin Nebel. Erheblich trüb. Ähnliches Wetter auch am Sonntag. Stellenweise fällt etwas Nieselregen. Montag wird es dann von Nordwesten wechselhafter und in Küstennähe auch windig.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Jesse Wellmer bei der Parteiführung von SPD und CDU nach, wie es nach dem Ampelaus in Deutschland weitergehen soll.